Wir kommen ja aus dieser Auffahrtswoche heraus. Und Auffahrt ist vielleicht der kirchliche Feiertag, den man am wenigsten bewusst begeht. Es ist einfach ein Freitag. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Jesus ist gegangen. Was gibt es da zu feiern? Aber eigentlich ist es gerade die Aussage von diesem Lied, die starken Hände, die uns alle jederzeit umgeben, ist die Folge von dem, dass Jesus als der erhöhte Herr jetzt im Himmel ist, alle Macht hat. Er ist erhöht und er ist bei uns. Sonst wäre er irgendwo in Israel oder weiß auch nicht gerade, wo er auf seinem Reisedienst gerade wäre. Wir müssen ihm nachreisen und dank dem ist er bei uns. Schon gute Gründe zu feiern, dass Jesus aufgefahren ist. Und ein zweiter Grund ist, Jesus kommt wieder. Wenn wir Auffahrt begehen, sollten wir nicht vergessen, Jesus kommt wieder, denn so ist er gegangen. Mit diesen Worten, mit der Zusage, ich bin bei euch, aber auch mit der Ankündigung, ich komme wieder. Und in der Zwischenzeit, während wir warten, sitzen wir nicht nur da und drehen Däumchen, sondern Jesus hat uns mit einem Auftrag zurückgelassen. Das ist ja unsere Thematik. Jesus hat gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und es ist uns sicher nur zu gut bewusst, dass eben verknüpft mit Auffahrt diese letzten Worte von Jesus genau dieser Thematik gewidmet waren. Geht in die ganze Welt, schließt das Markus-Evangelium. Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Denn wer glaubt, sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das ist unsere Thematik. Aufstehen für die nächste Generation. Und es tut Not, dass wir aufstehen. Ich habe den Eindruck, das ist vielleicht nur meine Einschätzung, aber ich habe den Eindruck, der heutige Mensch ist so stark auf sich selbst ausgerichtet, dass er mit Programmen, Kampagnen kaum mehr erreicht werden kann. Evangelisationskampagnen, wie wir das hatten in den 80er Jahren. Billy Graham füllt das ganze Stadion. 10.000, 50.000 Menschen. Ich bin nicht sicher, ob das noch funktioniert. Was bleibt dann? Es bleibt die persönliche Begegnung. Menschen, die uns begegnen und durch uns persönlich herausgefordert werden, über Gott und ihr eigenes Leben nachzudenken, herausgefordert. Und das fordert mich heraus. Es fordert uns heraus. Und so bin ich froh, dass Jesus nicht einfach gegangen ist. Ich habe meinen Teil erledigt, jetzt seid ihr dran für die nächsten 2000 Jahre. Sondern es kommt am Pfingsten. Wo Jesus gesagt hat, ich schicke euch den Heiligen Geist. Kraft aus der Höhe wird euch ausrüsten, wird euch befähigen. Er wird euch Mut, Kraft, Kühnheit geben. Ja, Jesus hat sogar gesagt, er wird der Welt die Augen öffnen. Über Sünde, über Gerechtigkeit, über Gericht. Diese Themen, wo wir merken, das kann man gar nicht vermitteln einem Menschen. Das wird der Heilige Geist tun. Und so sind wir heute in diesem Gottesdienst. Als Berufene, als Gesendete und wollen uns öffnen für das Reden und Wirken, Zurüsten des Heiligen Geistes. Ich mache einen kurzen Rückblick. Ihr wisst, wir sind in dieser Serie. Fünfter Teil, also heute seht ihr diese Hand sicher zum letzten Mal. Ja, vielleicht nicht sicher, aber für die nächste Zeit zum letzten Mal. Wir haben gesagt, wir beschränken uns auf 5 Punkte, die kann man sich merken. Und wir haben am Mittwoch in der Hauszelle probiert, das zusammenzubringen. Hat fast geklappt, also immerhin. Familienwert Nummer 1, das Wichtigste, Number 1, Gott im Mittelpunkt. Der Zeigfinger nicht auf andere zeigen, sondern bei sich selbst beginnen. Der Große, der herausragt, auf den man schaut, Gott repräsentieren. seiner Großzügigkeit, in seiner Dienstbereitschaft, aber auch mit seinem Abscheu gegen alles Unrecht. Ich brauche gar keine Notizen, ich kann das auswendig. Ringfinger, der Finger der Erinnerung. Wir haben gesagt, bewusst Rituale schaffen, weil das Wichtige in unserem Leben so oft unterbleibt, weil es einfach untergeht. Rituale schaffen, die uns auf Gott ausrichten, um seine Impulse aufnehmen zu können. Und jetzt seid ihr gespannt, was der kleine Finger ist, oder? Der kleine Finger, das ist der, der noch Hilfe braucht. Der kleine. Der kleine weiß, ich kann es nicht alleine. Ja, ich habe noch eine kleine Tochter zu Hause, 3 Jahre. Und das ist schon interessant. Oft sagt sie, ich will selber. Aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann sagt sie, ich kann nicht selber. Hilf mir. Und wir sind dran, ihr zu helfen, dass sie dann auch noch Bitte sagt. Der Kleine weiß, ich brauche Hilfe. Und das ist die Thematik heute Morgen, und ich empfinde, das ist ein ganz dringendes Thema. Aufstehen für die nächste Generation. Ich weiß, ich habe Hilfe nötig. Ich bin auf die Hilfe Gottes angewiesen einerseits, aber auch ganz dringend auf die Mithilfe von anderen Menschen. Das werden wir sehen. Und deshalb, kannst du das vielleicht einblenden, heißt der 5. Wert, den Kreis erweitern. Ein Kreis erweitern. Ich muss es nicht. Ich muss nicht alles selber machen. Warum ist dieses Thema so wichtig? Man kann mit allem einverstanden sein. Wenn uns eine Aufgabe zu groß erscheint, beginnt man gar nicht erst. Ist das nicht so? Man hat gar nicht den Mut zu beginnen. Man glaubt gar nicht daran, dass man das schaffen kann. Aufstehen für die nächste Generation. Ich, wie soll das gehen? Vielleicht hat im Laufe dieser Serie der Heilige Geist in deinem Leben immer wieder angeklopft. Und du hast geantwortet, ich möchte schon, aber ich kann doch nicht. Das ist etwas für andere. Also weißt du was? Für einmal haben wir recht damit. Ich kann das nicht und es ist etwas für andere, genauso ist es. Ich kann es nicht, stimmt, nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und es ist etwas für andere, stimmt. Das heißt aber nicht, dass ich unbeteiligt bleibe. Den Kreis erweitern. Ich möchte die Bibelstelle für heute Morgen lesen. Wir verdanken einem Streit in der Gemeinde von Korinth diese geistliche Einsicht. 1. Korinther 3. Die Verse 5 bis 8. 1. Korinther 3, 5 bis 8. Wer ist denn Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und wir beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Wer ist Apollos? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, denn in der Gemeinde von Korinth kannte jeder Apollos. Ein glänzender Redner, umfassende Kenntnis in der Heiligen Schrift, so wird er vorgestellt. Und wenn man zwischen den Zeilen liest, ergibt sich noch ein vollständigeres Bild. Gebildet. Dieser Apollos, wortgewandt und weltgewandt, scharfsinnig, witzig, brillant. Der angesehenste Evangelist überhaupt. Top-Liga. Die Christen in Korinth, die liebten ihn. Wenn der auftrat, weißt du, wenn Apollos auftrat, wenn man den wieder mal buchen konnte und er war wieder mal für 2 Tage kurz in Korinth, da konntest du deine Freunde wohl situiert einladen, aus bester Gesellschaft. Und deine Freunde, wenn sie ihn hörten, waren beeindruckt. Sie waren beeindruckt. Womöglich kommentierten sie dann diesen Auftritt von Apollos mit den Worten, also wenn so einer an Jesus glaubt, sollte ich es mir noch einmal überlegen. Das war Apollos, brillant. Wer ist Apollos, fragt Paulus, als ob Apollos vorgestellt werden müsste. Und er fährt gleich fort, wer ist Paulus? Ja, Paulus war zwar bei einigen Korinthern nicht so hoch im Kurs, wahrscheinlich auch, weil er seit seiner Steinigung nicht so ansehnlich aussah. Er war verunstaltet. Und vor allem auch, weil Paulus sich geweigert hat, die Sensation zu sein, nach welchen die Korinther verlangten. Paulus hat sich in Korinth entschieden, ganz auf Rhetorik zu verzichten. Er hat die scharfsinnigen Argumente, die wir ja in gewissen Briefen auch finden, nicht ausgepackt, sondern nur auf Jesus gewiesen, einzig Jesus verkündet. Ja, man zeigte sich lieber an der Seite von Apollos, diesem weltgewandten Mann, als an der Seite von Paulus, diesem verschrobenen Juden. Aber gut, Paulus hatte ja auch seine Verdienste. Ich meine, eine spannende, packende Bekehrungsgeschichte. Der führende Christenverfolger wandelt sich zum vollmächtigen Apostel, ist nicht nichts. Und ja, Paulus, Jesus ist ihm höchstpersönlich erschienen und seine Berufung kam vom Chef höchstpersönlich. Keiner hatte solche geistlichen Einsichten. War schon interessant, bei Paulus im Vortrag zu sitzen, klar. Keiner hat die Erlösung, das ganze Heilsgeschehen so klar beschreiben können. Und ja, Paulus, in nur 7 Jahren, 7 Jahren war es nun her, seit er aufgebrochen ist auf seine erste Missionsreise und quasi im Alleingang hat er den Heiden des Römischen Reiches das Evangelium gebracht. Ja, die Apostelgeschichte erwähnt so nebenbei die Nastücher von Paulus. Die konnte man mitnehmen und dem Kranken auflegen und er wurde gesund. Und die Dämonen fuhren aus. Ja, wer ist Paulus? Was für eine Frage. Paulus, Apollos. Könnte sagen, die Giganten. Die Speerspitze der missionarischen Tätigkeit im ersten Jahrhundert. Typen, die ein Ort wie Frutigen im Alleingang, im Handumdrehen für Jesus gewinnen würden, könnte man denken. Aber weil Paulus eine rhetorische Frage stellt, beantwortete er sie gleich selber. Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind wir. Lediglich Mitarbeiter. Und diese so unscheinbare Aussage macht den ganzen Unterschied. Wo Mitarbeiter sind, da ist irgendwo ein Chef, der das Ganze verantwortet. Kürzlich hat mir ein Kollege aus Winterthurer Zeit von einem Projekt in ihrer Firma erzählt, ziemlich groß, ziemlich riskant. Er hat gesagt, eigentlich haben wir gar keine Ressourcen für so etwas. Ja, ich hätte diesen Auftrag nie angenommen. Ob das überhaupt gelingt, steht in den Sternen. Ob sich das überhaupt jemals rechnen wird, ich glaube nicht. Aber, das ist der Unterschied. Aber, der Unterschied zwischen Chef und Mitarbeiter Aber letztlich ist das nicht mein Problem. Ich tue einfach meinen Job. Und ich bin froh, wenn ich Arbeit habe. Jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich glaube, wenn mein Kollege für dieses Projekt verantwortlich wäre, er hätte schlaflose Nächte, er wäre Burnout-Kandidat, ganz sicher. Aber so als Mitarbeiter, ehrlich gesagt, er schien mir ganz entspannt. Er sagt, ich glaube nicht daran, ist aber nicht meine Sache. Ich tue nur das, was mir zugewiesen wird. Ja, Paulus hatte eine enorme Schaffenskraft. Es beeindruckt mich immer wieder, wie er die Rückschläge zu Beginn seiner missionarischen Tätigkeit, wie er diese Rückschläge wegsteckt. Da wird er doch gesteinigt, vor die Stadt geschleift, alle meinen, er sei tot. Er kommt irgendwie aus den Steinen heraus und wischt den Staub ab und macht weiter. Das ist Paulus. Aber gleichzeitig erscheint er als einer, der nicht den Eindruck macht, als müsse er sein Ego-Projekt durchziehen, sondern wer ist Paulus? Ein Mitarbeiter, der einfach das tut, was der Herr ihm aufgetragen hat. Und das wird sich dann vor allem auch im Gefängnis zeigen, wo dieser dynamische Mann 4 Jahre lang, untätig quasi, nur die, die gerade bei ihm vorbeikommen und die paar Briefe, die er schreiben kann, untätig da ist, er hält das aus, weil er weiß, ich tue nur das, was der Chef mir zuweist. Gott hat uns berufen, aufzustehen für eine nächste Generation. Er hat uns diesen Auftrag anvertraut und es ist sein Herzensanliegen, dass Menschen gerettet werden. Aber wir müssen nicht verkrampfen und schon gar nicht resignieren, sondern den Kreis erweitern. Das beginnt zuerst einmal in unserem Kopf. Nicht meinen, ich sei alleine. Nicht meinen, ich müsse die ganze Verantwortung selber tragen, dass meine Nachbarn und meine Kinder und meine Familienangehörige alle Jesus kennenlernen. Ich meine, da dürfen wir ruhig Paulus zum Vorbild nehmen. Er, der das Ganze leitet, vorantreibt, ist dir schon aufgefallen, wie er immer wieder um Gebetsunterstützung bittet. Keine Hemmungen hat, die Gemeinden, mit denen er Kontakt steht, einzubeziehen. Bittet auch für mich, steht im Epheserbrief. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Liebe Geschwister, 2. Thessalonicher Brief, betet für uns, damit die Botschaft des Herrn sich rasch ausbreiten kann. Den Kreis erweitern. Manchmal haben wir fast Hemmungen. In der Hauszelle andere zu bitten, für Familienangehörige zu beten. Sind ja, meine, die kennen die ja kaum oder gar nicht. Sind meine Familienangehörige, da bin ich doch verantwortlich. Verantwortlich. Nein. Nein. Es geht nicht in erster Linie um meine Familie. Es geht um die Familie Gottes. Dass Menschen zur Familie Gottes hinzukommen. Und da sind alle anderen Kinder Gottes mit beteiligt, mit ein Teil. Ich möchte uns heute Morgen zusprechen. Du bist nicht allein. Gott hat uns in Leben von Mitmenschen hineingestellt. Ja, hat er. Mit einem Auftrag, ja. Mit einer Berufung, ja. Aber wir sind nicht allein. Wir mögen sagen, dieses Projekt hätte ich nie angenommen. Viel zu riskant und zu wenig Ressourcen. Das ist das Problem des Chefs. Wir sind lediglich Mitarbeiter. Das ist so befreiend. Statt unter der Last zerdrückt zu werden, kann ich mich voller Freude darauf konzentrieren, das zu tun, wozu mich der Herr gesetzt hat. glaube tatsächlich, dass da mit Freude drin sein kann. Wenn wir Berufung hören, da denken wir zuerst doch immer an Lasten. Ja. Ja. Gott will uns Freude schenken. Den Kreis erweitern. Ich glaube, da ist auch eine Folge drin, nicht nur in Bezug auf die Aufgabe, sondern auch auf das Resultat. Paulus war 1,5 Jahre in Korinth. Stell dir vor, andere Gemeinden hat er in 2-3 Wochen gegründet. In Korinth war er 1,5 Jahre. Es muss extrem anstrengend, extrem herausfordernd gewesen sein. Und das Resultat dürftig. Bis zum Schluss braucht es dann neben Apollos noch 4 Briefe und Titus, der vorbeigeht, und mehrere Besuche von ihm, um diese Gemeinde auf Kurs zu bringen. Aber Paulus ist ganz entspannt. Er sagt, ich habe gepflanzt, ich habe das getan, wozu mich der Herr geschickt hat. Ich lasse mich nicht entmutigen, dass an anderen Orten schneller eine Gemeinde entsteht und diese sich besser entwickelt. Ich tue das, wozu mich der Herr gesetzt hat. Ich finde es gut ausgedrückt, wie es Urs Schmid, der Leiter von diesen Live-Seminaren in seinen Schulungen und Einsätzen, immer wieder sagt. Erfolg ist doch nicht, wenn sich jemand bekehrt. Haben wir das denn in der Hand? Können wir denn jemanden bekehren? Nein, also. Erfolg ist, wenn ich das tue, wozu mich der Herr geschickt hat. Wenn ich den Mut habe, jemanden einzuladen, den Mut habe, jemanden anzusprechen und so weiter. Genügt das? Genügt diese Haltung? Lass mich den Text noch einmal lesen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt. Auf Gott. Paulus ist so entspannt und gleichzeitig so zuversichtlich und kühn, weil er weiß, Gott ist am Werk. Ich habe es erwähnt, Paulus und Apollos. Das sind die Giganten, die Giganten. Wenn wir auf Evangelisten warten wollen, die ebenso vollmächtig und ebenso kompetent sind wie diese zwei, dann warten wir womöglich noch lange. Aber warten ist nicht nötig. Weil Paulus sagt, nicht meine Brillanz, nicht meine Kompetenz war entscheidend, sondern Gott, der das Wachstum schenkt. Und wir glauben doch, dass Gott derselbe ist. Gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Am krassesten bringt das Jesus zum Ausdruck. Als er da nach Jerusalem hochzieht auf diesem Esel und die Jünger und die Menge beginnt ihn zu preisen und das stört gewisse Pharisäer. Jesus stoppt sie. Und Jesus sagt, wenn die aufhören, dann beginnen die Steine zu preisen. So what? Wenn Gott will, dass der Messias, der einzieht, wenn Gott will, dass die Prophetie, die ausgesprochen ist, dass der Messias kommt, dass die unter die Leute gebracht wird, dann schreien entweder sie, und wenn sie nicht schreien, dann schreien die Steine. Gott kann. Auf wen kommt es an? Auf Gott. Die Bibel sagt, Gott kann mehr, als wir bitten und verstehen. Wir dürfen Gott alles zutrauen. Es ist diese packende Geschichte im Alten Testament, wo Jonathan mit seinem Waffenträger allein einen Wachposten der Philister angreift. Sie zu zweit. Und Jonathan sagt, Es ist Gott doch ein leichtes, durch viel oder durch wenig zu helfen. Kommt Gott doch nicht drauf an. Er ist ja Gott. Ob er viel hilft oder wenig hilft. Es ist Gottes Werk. Und unser Gott hat sich aufgemacht, Menschen zu erlösen. Das Kommen von Jesus, mehrere tausend Jahre lang vorbereitet. Gott scheute keinen Aufwand und Gott scheute auch keinen Preis. Er ließ seinen Sohn am Kreuz sterben, damit Erlösung möglich wird. Dass wir heute Frieden mit Gott haben dürfen, ist das Herzensanliegen Gottes. Und ich habe es letztes Mal gesagt, ich wiederhole es gerne. Die Bibel sagt, Gott wartet noch mit seiner Wiederkunft, weil er will, dass noch mehr dazukommen. Auf wen kommt es an? Ich möchte es mal so illustrieren. Manchmal an einem Samstagmorgen machen wir zu Hause Pancakes. Und da könnte ich Noelle fragen, das ist die jüngste, 3 Jahre. Sie ist immer als erste wach. Wahrscheinlich hat sie mich geweckt und wir sind gemeinsam wach. Und dann sage ich, komm, wir machen Pancakes. Hilfst du mir? Und sie hilft. Nun gut, die Hilfe ist ein bisschen beschränkt. Sie kann das Ei halten, bis ich es aufschlage und den Schwingbesen holen. Das ist etwa die Hilfe. Oder ich kann Lars holen. Hey Lars, wir machen Pancakes, hilfst du mir? Und er hilft gerne. Er kann schon die Waage bedienen, Mehl und Zucker abmessen. Ich schaufle einfach dann die Hälfte wieder zurück, aber immerhin, er hilft. Also ich kann die Älteste fragen, Amy, sie liest dann das Rezept vor und macht das meiste selbstständig und zum Glück stehe ich noch dabei und greife ab und zu ein, dass man es dann am Schluss auch essen kann. Du kennst diese Situation aus eigenem Erleben. Ob du jetzt etwas quasi selber machst, oder fast nur zuschaust, kommt doch nicht drauf an. Gott ist es ein leichtes, durch viel oder durch wenige oder weniges zu helfen. Das betont hier Paulus. Und wir müssen jetzt gar nicht uns den Kopf zerbrechen über Erwählung und Vorherbestimmung. All diese Fragen sind hier in diesem Bibeltext gar nicht im Fokus. Sondern Paulus sagt, ich habe meinen kleinen Anteil, unbedeutend eigentlich, geleistet. Ein anderer hat seinen unbedeutenden Anteil geleistet. Gott hat Wachstum geschenkt. Und an dem wollen wir uns festhalten. An dem wollen wir uns Mut machen. Es gibt keinen Grund zu sagen, ich kann es nicht. Kann Noel Pancakes packen? Kann es Lars, kann es Amy? Ja, sie können. Mit meiner Hilfe. Aufstehen für die nächste Generation. Kannst du das? Ja. Mit Gottes Hilfe. Den Kreis erweitern heißt, Gott ist entscheidend. Gott ist entscheidend. Von diesem Bibeltext ausgehend könnte man sagen, es spielt keine Rolle, ob Paulus dasteht oder ob ich dastehe. Es spielt keine Rolle, weil es ist sowieso Gott, der das Wachstum schenken muss. Und das macht mir so Mut. Es macht mir so Mut, weil ich merke, trotz meiner Beschränkung, obwohl wir doch Gott vor allem im Weg stehen, Gott erreicht das Ziel, das er sich vorgenommen hat. Und ich möchte uns einladen, neue Hoffnung zu fassen, auch in Bezug auf unseren Auftrag, zu dem Jesus uns gesandt hat, weil Gott sein Ziel erreicht. Ja, ich weiß nicht, ob dir dann auch diese ketzerischen Gedanken kommen. Wenn Gott alles macht, warum braucht es mich dann überhaupt? Ja, das ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Aber die Bibel gibt keine Antwort. Die Bibel sagt nur, Gott hat sich entschieden, mit uns zusammen sein Reich zu bauen. Warum das so ist, keine Ahnung. Und so wollen wir uns nicht herausreden. Gott, wenn es eh du machst, dann kann ich meinen Beitrag ja geradezu auch sein lassen. Bleibe besser im Bett. Nein. Paulus sagt, und das soll uns herausfordern, jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Es ist nicht gerade viel. Es ist nicht entscheidend. Es ist nicht das, was es ausgemacht hat. Aber wir haben getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ganz deutlich erscheint unsere Herausforderung, unsere Verantwortung. Gott will mit uns zusammen sein Reich bauen. Du und ich, wir spielen eine Rolle in Gottes Heilsplan. Glaub mir. Du und ich, wir spielen eine Rolle in Gottes Heilsplan. Gott will uns senden. Er hat einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist so konkret, dass Paulus sogar von Lohn zu sprechen beginnt. Was ist mit dem, der pflanzt? Was ist mit dem, der begießt? Ihre Aufgabe, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Ich möchte nicht darüber sprechen, was dieser Lohn ist, weil ich weiß es nicht. Aber eines ist deutlich, wir haben einen Auftrag, wir haben unseren Teil. Ja, Lohn kriegt nur der, der gearbeitet hat. Paulus geht davon aus, dass wir unseren Teil haben. Einerseits dürfen wir ganz entspannt sein. Wir tragen die Lasten nicht alleine. Wir dürfen vor allem kühn und zuversichtlich sein. Denn Gott ist am Werk. Aber das soll nicht dazu führen, dass wir faul und untreu werden. Sondern die Bibel spricht von Treue und Gewissenhaftigkeit. Ernst nehmen, was Gott in unser Leben hineinlegt. Und mit dieser Frage möchte ich schließen. Wem bin ich ins Leben gestellt worden? Gott hat mich in andere Leben hineingestellt, als einer, der aufsteht, mit Gott im Mittelpunkt, nicht um zu kritisieren, aber um Gott zu repräsentieren. Wem? Habe ich längst resigniert, weil die Last mir zu schwer, zu drückend war. Ich meine, hier drin, in diesem Kapitel 3 des 1. Korintherbriefes, wäre die Entlastung. Ich bin nicht alleine. Es sind A, andere Menschen und B, vor allem Gott am Werk. Wem bin ich ins Leben gestellt? Bete ich noch? Bete ich noch oder habe ich resigniert? bitte ich noch um Gelegenheiten, die Gott schafft, um auf ihn hinzuweisen. Will ich mich überhaupt diesem Gott zur Verfügung stellen? Seine Stimme hören, dass er mich senden kann? Dass ich höre, was der Herr mir aufgetragen hat? Oder bin ich froh, wenn ich gar nichts höre? Wir stehen vor Pfingsten. Und wir wollen es doch so machen, wie die Jünger es gemacht haben. Jesus hat ihnen den Missionsbefehl gegeben. Und offensichtlich waren sie heillos überfordert. Sie konnten damit gar nicht viel anfangen. Sie hatten auch völlig Angst. Und sahen sich überhaupt nicht in der Lage, diesem Befehl nachzukommen. Ratlos und viel zu ängstlich. Aber immerhin, wir sagen immerhin haben sie genau das gemacht, was Jesus ihnen gesagt haben. Zurück nach Jerusalem gegangen, im Gebet geblieben und sich ausgerichtet auf die Kraft, die kommen soll, um sie zu befähigen, das zu tun, was sie tun sollten. Und diesen Schritt können wir neu machen. Ich fände es auch schön, wenn wir uns jetzt in dieser Woche vor Pfingsten innerlich schon öffnen würden und sagen, Jesus, ich brauche ganz neu deinen Heiligen Geist, um aufzustehen für eine nächste Generation. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich möchte beten. Ich möchte uns einladen, einfach ganz ehrlich vor unserem Gott zu sein. An uns zu fragen, bin ich noch dran, dort, wo Gott mich in Leben von Menschen hineingestellt hat? Oder habe ich mich verabschiedet, weil die Last mir zu groß wurde? Dann wollen wir ganz neu Jesus um Hoffnung bitten, um Glauben bitten, ganz neu darauf schauen, es ist Gott, der das Wachstum schenkt. Lass uns daran festhalten. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass es dein Herzensanliegen ist, Menschen zu suchen, Menschen zu finden, Menschen zu retten aus ihrer Sünde und Schuld. Dafür hast du den ganzen Heilsplan eingefädelt, dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen. Deshalb ist er am Kreuz gestorben, deshalb ist er auferstanden, aufgefahren. Und deshalb wirst du, Jesus, wiederkommen, um das Ganze abzuschließen. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du noch viele, viele Menschen siehst, die dazukommen sollen. Jesus, wir haben in unserem Saal noch viel Platz. Wir haben noch viel Platz. Jesus, wir haben noch viele Freunde. Wir haben Familienangehörige. Wir haben Nachbarn. Und wir wünschen uns, dass sie dich, Jesus, kennenlernen. Und Jesus, gleichzeitig ist dieser Auftrag uns immer wieder eine Last. Mit Angst, mit Furcht und Zittern verbunden, mit Überforderung. Jesus, hilf uns heute, diese Sicht einzunehmen, die uns dein Wort hier gewährt. Es ist Gott, der das Wachstum schenkt. Auf wen kommt es an? Doch nicht auf den, der pflanzt, nicht auf den, der begießt, auf Gott, der das Wachstum schenkt. Jesus, darf ich dich bitten, neu unseren Glauben zu stärken. Jesus, bitte. Neu meinen Glauben zu stärken, dass du Wachstum schenkst. Dass Menschen, die das Evangelium hören, es annehmen können. Ihr Leben dir geben können. Jesus, sich umkehren zu dir. Du ihr Heiland wirst. bitten dich, Jesus. Wir wünschen uns, einmal vor dir stehen zu können und sagen zu dürfen, was der Herr mir aufgetragen hat, habe ich getan. Jesus, hilf uns. Hilf uns, treu und gewissenhaft dir zu dienen. Amen. Amen. Ich bin gespannt auf den Austausch in der Hauszelle. Wann dieses Anliegen einfach mittragen, nicht als Last, sondern als Freude. Wie wäre es, wenn wir noch einmal diesen Refrain singen würden? Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns weitergehen zu den Völkern. Ja, das soll unser Gebet sein. Und als Gemeinde Pfimi Frutigen wollen wir das erleben miteinander.